die Jean-Paul-Schule, eine an der Waldorfpädagogik orientierte Schule für Lern- und Erziehungshilfe auf der Marbachshöhe, feiert im September ihren 25. Geburtstag. Mit mir am Tisch sitzen Martina Tilp und Karl-Albert Apelt, die für die Jean-Paul-Schule arbeiten. Wie ist Ihre Schule zu Ihrem Namen gekommen und was verbindet Sie gerade mit Jean-Paul?
Einer unserer Schulgründer hat damals vor 25 Jahren sich sehr intensiv mit der Literatur und den Werken Jean-Pauls auseinandergesetzt, auch mit seinen pädagogischen Ansichten, und hat im Zuge dieser Auseinandersetzung und seiner Liebe für diesen Schriftsteller unserer Schule diesen Namen gegeben.
Okay, und wie würden Sie die Besonderheiten Ihrer pädagogischen Arbeit in der Jean-Paul-Schule beschreiben?
Ja, Sie hatten ja am Anfang schon erwähnt, dass unsere Schule auf Grundlage der Waldorfpädagogik arbeitet. Also das ist unser pädagogisches Konzept, was wir anbieten, was im Alltag eben jeden Tag stattfindet. Und da sind, sage ich mal, wesentliche Merkmale, wenn ich von mir als Klassenlehrer ausgehe, dass wir die Kinder 8 Jahre begleiten. Also ich bin 8 Jahre mit den Kindern als Klassenlehrer, jeden Morgen von 8 bis 10 mindestens im Hauptunterricht mit denen zusammen. Und das drückt auch schon mal aus, also die Bedeutung der Beziehung jeden Tag. Also dass es wichtig ist, dass die Beziehungsebene mit den Kindern einen großen Stellenwert einnimmt. Und daneben ist uns wichtig, ein ritualisierter Tagesablauf, wiederkehrende Dinge, also sowohl im täglichen als jeden Monat als auch über das ganze Jahr, sodass viele unserer Alltagspädagogik ja auch darin sich zeigt, dass wir Zuverlässigkeit, Sicherheit den Kindern bieten wollen, damit ja in einer oft so verunsicherten Welt heutzutage. Vielleicht soweit.
Wir wollen den Kindern auch durch intensive Beschäftigung mit Musik, künstlerischem Tun, praktischem Tun eine Schulsituation vermitteln, die über das reine kognitive Denken hinausgeht, die also eigentlich viel mehr des menschlichen Seins anspricht als nur den Kopf. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt unserer Arbeit.
Und Sie hatten es gesagt, Sie arbeiten auf der Grundlage der Waldorfpädagogik. Welches Menschenbild steht demnach hinter der Arbeit und wie setzt sich das konkret im pädagogischen Alltag um?
Ja, meine Kollegin hat gerade schon gesagt, mit dem, dass es nicht nur der Kopf ist. Also es wird ja so viel von hellen Köpfen geredet, aber wie ist es mit hellen Händen und hellen Füßen? Also es geht ums Ganzheitliche, das heißt um den ganzen Menschen, das ganze Kind. Dass wir nicht nur intellektuell lernen, sondern viel mit den Händen arbeiten, auf künstlerischen Unterricht Wert legen. Und dass das Ganze ja wie aus einem Guss ist, also es nicht nur darum geht, kopfmäßig Kinder anzusprechen, sondern jeden Tag aufs Neue das ganze Kind im Blick haben wollen.
Worum wir uns auch bemühen, ist unseren Unterricht selbst eigentlich künstlerisch zu gestalten. Dass der Unterricht dazu beiträgt, das, was die Kinder an Schwierigkeiten haben oder vielleicht auch an Krankheitszuständen, das durch mit Hilfe unseres Unterrichts eigentlich auch gesunden zu lassen. Ein hoher Anspruch, den wir vielleicht nicht immer ganz erfüllen, aber wir arbeiten auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue daran und bemühen uns darum.
Kurze Frage, wenn wir jetzt über die Kinder reden. Wann geht es in der Jean-Paul-Schule los und wie lange sind die Kinder und die Jugendlichen hier in dieser Schule?
Wir beginnen mit der ersten Klasse und arbeiten bis zur 12., 13., und da eine Förderschule ja keine Oberstufe im herkömmlichen Sinn haben kann, nennt sich das bei uns Werkstufe, weil der Unterricht ab Klasse 9 auch handwerklich geprägter oder einen höheren Stellenwert einnimmt. Und in der ersten Klasse beginnen wir mit 10 bis 12 Schülern ungefähr und führen die dann hoch in der Klassenlehrerzeit bis zur 8. Und die meisten unserer Schüler gehen dann auf den Hauptschulabschluss zu in der 11, 12. Einige machen den Förderschulabschluss und für ein paar wenige können wir auch den Realschulabschluss anbieten.
Und zusätzlich dazu gibt es eigentlich im Verlauf fast der gesamten Schulzeit immer wieder Quereinsteiger, also Kinder, die aus anderen Schulen zu uns kommen, die das Schulamt an uns überweist, also Kinder, die in ihrer Schulkarriere irgendwo einen Knick haben oder hatten und die an ihrer regulären Schule nicht mehr beschult werden können, aus mannigfaltigen Gründen. Also solche Kinder haben wir auch immer wieder. Und es gibt auch Kinder, die nach einer Weile, die sie bei uns waren, die Schule wieder verlassen und wieder zurück auf eine Regelschule gehen.
Gerade Kinder mit Erziehungshilfebedarf sind oft Seismographen der gesellschaftlichen Verhältnisse und Veränderungen, las ich im Zusammenhang mit Ihrem Jubiläum. Wie genau ist das zu verstehen und was nehmen Sie an diesen Kindern wahr?
Gesellschaftliche Entwicklungen, die sich beispielsweise auch sehr stark im familiären Bereich äußern, sei es zunehmende Armut oder sei es eine gestiegene Rate von Ehescheidungen, haben immer auch ganz deutlich Auswirkungen auf Kinder, indem sie zum Beispiel selber in Armut leben, hungrig sind, schlecht versorgt sind oder indem sie als Scheidungskinder nicht automatisch, aber doch öfter Verlustängste, Verlust haben, Verluste erlitten haben. Und das zeigt sich immer sehr schnell an unseren Kindern, da sie im Allgemeinen sehr empfindsam sind und mit diesen Problemen, mit denen sie konfrontiert werden, die geben sie sehr schnell an uns weiter. Wir haben dann sehr unruhige Kinder, nervöse Kinder oder sozial auffällige Kinder, Kinder, denen die entsprechende Beziehung fehlt, die Wärme fehlt, manchmal auch das Essen ein bisschen fehlt. Und das merken wir immer sehr deutlich im Verhalten oder auch in der Suche dieser Kinder nach dem, was ihnen fehlt, bei uns als Lehrern und bei uns als Schule. Vor allem Beziehung, Geborgenheit auch, Kontakt zu anderen Kindern natürlich und auch Wärme und Hülle.
Also, dass wir als Lehrer hier durchgängig ein Beziehungsangebot machen an die Kinder, ist, denke ich, Qualität. Und Kinder, die zunehmend auch ja, fast existenzieller danach fragen, weil einmal das familiäre Umfeld unsicherer geworden ist durch unterschiedliche Gründe und auch scheinbar die Welt drumherum. Also sei es durch Arbeitslosigkeit direkt oder andere Probleme, aber auch, ja, es wirkt so, als ob die Welt heute komplizierter ist. Es war nicht früher alles besser, aber es wirkt so, als ob heute vieles komplizierter ist und Kinder diese Sehnsucht nach etwas Zuverlässigen, auch sage ich mal, Wahren und Stabilen, ja, doch tief haben und täglich auch danach fragen und es fordern.
Und also, dazu. Das ist ja jetzt kein Phänomen, was nur lernbedürftige Schüler betrifft, sondern das ist generell wahrzunehmen, vermutlich.
Ja, ja, und wenn Sie mit anderen Lehrern sprechen, auch aus anderen Schulformen, dann kriegt man auch dort in Kollegengesprächen zu hören, dass der Erziehungsgedanke, den zum Beispiel Gymnasiallehrer vor 10 Jahren überhaupt nicht hatten, auch Einzug findet in Gymnasien. Also, dass beispielsweise auch da ganz andere Fragen gestellt werden von den Kindern, die eben nicht mehr um die reine Wissensvermittlung gehen. Das war früher wirklich anders. Das hat sich inzwischen ja eben verändert und wenn man es qualitativ beschreibt, für die Kinder hat sich da sicherlich was verschlechtert.
Statistisch gesehen ist es ja so, dass Schulpolitik vor Ort und generell sich bemüht, Erziehungshilfe abzubauen. Gleichzeitig steigen die Anfragen bei uns. Also da gibt es eine offensichtliche Diskrepanz.
Und wie muss Schule aussehen, die ihren Schülern gerecht wird, die diese Bedürfnisse artikulieren oder die das generell so artikulieren?
Schule muss für unsere Kinder vor allem sehr verlässlich sein. Das heißt, sie muss personell sehr verlässlich sein. Der Lehrer oder die Lehrerin, die vor den Kindern steht, muss da möglichst immer da sein und muss auch immer ein Beziehungsangebot machen, muss also den Kindern immer zeigen, okay, ich stehe jetzt hier und bin für euch da und wir schaffen jetzt unseren Schulvormittag oder Schulalltag gemeinsam und ich bin auch morgen wieder da. Also ihr könnt euch auf mich verlassen.
Und übermorgen auch.
Und übermorgen auch. Und nächstes Jahr am besten auch noch. Und das, was ihr hier erfahrt jeden Tag, ist auch etwas, was ihr kennt. Und was ich nicht einfach leichtfertig aufs Spiel setze. Also wir machen die Erfahrung, dass Rhythmen, Strukturen, die gewohnt sind, Sicherheit bieten. Und wenn etwas anders ist, das kann schon sein, dass eine neue Praktikantin hinten sitzt oder dass auch mal ein neuer Schüler kommt oder sonst was, dann zeigt sich das sofort im Unterricht, dann wird es unruhiger, dann entwickeln Kinder ganz schnell Ängste, weil irgendetwas nicht mehr so ist wie am Tag vorher. Und diese Sicherheit zu schaffen, ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns. Und als Lehrer vorne muss ich der authentische Mensch sein. Wenn ich das nicht bin, wenn ich nicht wirklich ich selber bin, natürlich mit Pädagogik geprägt, sage ich mal, dann nehmen die Kinder mich auch nicht an. Das zeigen sie einem sehr schnell.
Also das heißt, auch die Rolle der Lehrer als klassischer Wissensvermittler ist anders zu definieren.
In ja. unserem Bereich auf jeden ja. Fall. Wir sind ja. wirklich Lehrer und Erzieher. Ja. Ganz deutlich. Die Schule heißt nicht nur für Erziehungshilfe, die leistet auch Erziehungshilfe. Sonst ginge es gar nicht.
Ich würde gerne noch ergänzen, denn was diese Zuverlässigkeit der Beziehungen betrifft, zeigt sich das, denke ich, auch im Spiegel oder in den Rückmeldungen der Schüler. Viele unserer Schüler bleiben lange hier. Und eine Qualität ist sicherlich, Schönes miteinander zu erleben, aber eben auch Krisen. Also es ist nicht jeden Tag nur schön. Es gibt alltägliche Krisen und durch die gemeinsam durchzugehen und dann auch noch am nächsten und übernächsten Tag wieder dazustehen, ich denke, das sind auch ja, nochmal andere Erfahrungen und besonders wertvoll im allgemeinen menschlichen Lebensweg, sage ich mal, wenn es darum geht, selbstbewusst und stark zu werden.
Ja, und hat sich diese Rolle im Lauf Ihrer Arbeit an der Jean-Paul-Schule auch verändert? Weil wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass sich möglicherweise die Welt jetzt komplizierter wird.
Da wir ja auch schon vor 25 Jahren, obwohl ich da noch nicht dabei war, Erziehungshilfekinder hatten, war natürlich ein bestimmtes Maß an Anfrage ganz genauso. Also der Beziehungsaspekt war der gleiche, wenn ich mit Kollegen spreche von damals. Auch da haben die Kinder nach Verlässlichkeit gefragt, haben ihre Strukturen gebraucht. Was man sehen kann, die Geschichte, die Kinder heutzutage mitbringen, bevor sie zu uns kommen, die hat sich verändert. Und da ist sehr vieles deutlich härter geworden. Wir haben ganz andere Bilder im Hintergrund als vielleicht früher. Die Auffälligkeiten haben sich verändert in Richtung, also die haben qualitativ negativ zugenommen, kann man sagen.
Auch wovon man ausgehen kann, was eigentlich ins Elternhaus gehört, hat sich vielleicht auch verändert.
Das stimmt.
Also Kinder mit schwierigen Zusammenhängen werden jünger,
ja.
haben schon vorschulisch viele Negativerfahrungen gemacht und es ist auch auf der Seite ein bisschen komplizierter. Also es gibt vielleicht nicht mehr wie vor 20 Jahren ein klassisches Problem eines Schülers, sondern es kommen noch 1, 2, 3 hinzu. Also Kinder kommen nicht mehr mit einer Auffälligkeit, sage ich mal, sondern auch das ist komplizierter geworden. Die Auffälligkeiten summieren sich auch bei einzelnen Schülern und dann natürlich auch in der Klasse. Deswegen sind wir für unser Konzept vielleicht auch darum bemüht, in den Klassen auch eine Mischung hinzubekommen. Also wir könnten nicht mit 10 ADS-Kindern in einer Klasse arbeiten, sage ich mal, als ein Extrembeispiel, sondern wir bemühen uns schon, die Anfragen aufzunehmen und gleichzeitig auch zu sehen, wie können wir hier eine Gruppe, eine Klasse zusammenstellen, mit der ich als Lehrer, als Lehrerin und wir als Pädagogen gemeinsam auch mit den Fachkollegen gut arbeiten können, also zum Wohle des Kindes, sage ich mal, oder für eine gute Entwicklung der Kinder.
Wir haben Lern- und Erziehungshilfe gemischt, was vom Konzept her selten ist. Es sei denn, staatliche Schulen müssen auch Erziehungshilfekinder aufnehmen, weil die Kapazitäten nicht reichen. Aber durch diese Mischung können wir die Klassen etwas größer machen und das vermittelt den Schülern auch ein Stück Normalität, dass sie nicht so... Wenn man eine Klasse mit 8 Kindern hat, dann ist jeder unglaublich darauf fixiert, was macht denn der andere und ich muss darauf reagieren. Habe ich aber eine Klasse mit 16 Kindern, dann bleibt für den Einzelnen im Positiven manchmal nicht so viel Aufmerksamkeit, die er auch so ausleben kann, dass er so furchtbar stört. Er wird sozial von den Mitschülern noch viel stärker reguliert und reglementiert und das tut eigentlich gut.
Nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, jetzt, ich habe vorhin Zuweisungen gehört, also wie komme ich eigentlich als Kind an diese Schule? Also bewerben sich die Eltern direkt oder wie funktioniert das genau?
Wir haben Informationsabende und die meisten Anfragenkontakte finden, glaube ich, nach wie vor über Mundpropaganda statt, dass Eltern über verschiedene Zusammenhänge, sei es Kindergarten, sei es therapeutische Zusammenhänge von uns gehört haben und erleben die Situation jetzt vor der Schule, dass ein Kind in irgendeiner Weise erstmal auffällig ist, unklar, vielleicht schon einen Integrationsplatz im Kindergarten hat Und dann muss vor Schulbeginn der Weg gegangen werden, dass ein Antrag auf sonderpädagogischen Förderbedarf gestellt wird beim Schulamt. In der Regel macht das die Grundschule, es können aber auch die Eltern, und da ist in der Regel dann auch eine Hilfe dabei über Beratungs- und Förderzentren, die an den Förderschulen in Stadt und Landkreis angesiedelt sind. Also da gibt es im Vorlauf Beratung und Gespräche, wie ein Weg für ein Kind ja absehbar oder zu gehen ist. Und diese Kinder werden dann begutachtet, das heißt getestet mit verschiedenen Verfahren. Und es wird ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt im Sinne von Erziehungshilfe und oder Lernhilfe. Und wenn das vom Schulamt festgestellt worden ist, dann können Kinder zu uns auf die Schule kommen.
Und das war jetzt so das Verfahren vor allem auch für die erste Klasse. Und für Quereinsteiger ist das Verfahren im Prinzip genau das gleiche. Nur dann wird von den Eltern oder auch vom Schulamt angefragt, habt ihr Platz? Könnt ihr dieses Kind aufnehmen? Das wäre jetzt mehr oder weniger wichtig. Und dann entscheidet bei uns der jeweilige Klassenlehrer, die jeweilige Klassenlehrerin, ob jetzt dieses Kind aufgenommen werden kann, weil Platz da ist und das auch in die Klasse passt. In dem Sinne, dass wir keine weiteren Misserfolge vermitteln möchten. Es tut uns immer sehr leid, wenn wir Kinder, nachdem sie eine Weile bei uns war, dann wieder abgeben müssen, weil es einfach nicht geht. Das ist dann nur ein weiterer Missschritt sozusagen in einer Entwicklung, die sowieso von Misserfolgen geprägt war.
Und jetzt ist die Jean-Paul-Schule eine Schule in freier Trägerschaft. Man könnte ja denken, dass eigentlich die staatlichen Schulen auch hinreichend in der Lage sein müssten, mit diesen Kindern zu arbeiten. Also woher kam der Impuls, eine eigene Schule zu gründen?
Es gibt in Kassel, Stadt und Land keine staatliche Erziehungshilfeschule. Es gibt nur Erziehungshilfeschulen in freier Trägerschaft in Kassel. Also es gibt Lernhilfeschulen, einige. Und die Lernhilfeschulen versorgen in erster Linie auch die Lernhilfekinder oder Kinder mit Lernhilfebedarf. Aber da die Plätze an den Erziehungshilfeschulen begrenzt sind, versorgen die auch Erziehungshilfekinder zwangsläufig mit. Aber staatliche Erziehungshilfeschulen gibt es hier nicht. Und bisher hat sich die Stadt Kassel auch nicht dazu entschieden, staatliche Schulen einzurichten, eben weil die Versorgung durch die drei Schulen in freier Trägerschaft relativ gut gewährleistet ist.
Okay, jetzt ist die Jean-Paul-Schule im Verlauf der letzten 25 Jahre gewachsen. Sie waren, soweit ich weiß, in Kirchdittmold zu Beginn. Und Sie sind vor einigen Jahren auf die Marochshöhe gezogen, in das ehemalige Kasernenareal im Kasseler Westen. Ja. Ein richtiger Schritt für die Schule?
Unbedingt. Ich finde unbedingt, wir haben dadurch schaffen können, dass unsere Existenz von niemandem mehr bezweifelt werden kann. Wir hatten halt im Katharinenhaus früher da schon Probleme mit unserem Nachbarn, den die Kinder sicherlich auch ein bisschen geärgert haben, das will ich gar nicht abstreiten, aber es war auch zu klein. Und von dem Gelände jetzt sind wir insofern ganz angetan, als wir wirklich Platz haben. Die Schule ist relativ groß, hell, weitläufig, wir haben einen wunderschönen Schulgarten. Wir haben eine Turnhalle, einen Saal gegenüber von unserem Schulgebäude. Wir haben die Dönche nicht weit. Meiner Ansicht nach geht es uns sehr viel besser hier, als es uns im Katharinenhaus je gehen konnte, denn da war jegliche Erweiterung zum Scheitern verurteilt.
Was so das Leben im Quartier betrifft, gibt es den ein oder anderen Schüler oder mehrere Schüler natürlich auch, die aus der Nachbarschaft beziehungsweise aus dem weiteren Umfeld kommen. Wir wollen auch Stadtteilschule sein, aber darüber hinaus aus dem ganzen Stadtgebiet und angrenzende Landkreise. Und es gibt, sage ich mal, in den unterschiedlichen Altersstufen auch unterschiedlichste Kontakte. Also einmal, dass Kinder, die hier wohnen, natürlich auch am Nachmittag nochmal vorbeikommen oder was ja an Einrichtungen beziehungsweise an Geschäften im Stadtteil ist, das wird natürlich auch genutzt von Schülern, klar. Und dann sind wir mit der Nachbarschaft auch bemüht, in einem guten Verhältnis natürlich zusammenzuleben, sodass bei Festen wir dann auch nochmal eine Einladung im Briefkasten tun oder bei unseren zahlreichen Baumaßnahmen auch um Entschuldigung und Verständnis bitten, weil das natürlich dann auch in den Ferien immer viel Lärm verursacht, so dass wir da schon an einer guten Nachbarschaft interessiert sind, das ist uns wichtig. Also wir sind Schule im Stadtteil oder möchten das in jedem Fall sein.
Und spielt der Stadtteil, das Quartier eine Rolle auch in der pädagogischen Arbeit, dass die Schüler vielleicht mal hier kleine Aufgaben machen, die mit dem Stadtteil zu tun haben oder irgend so etwas?
Also im Sinne von Kennenlernen, das ist in einer entsprechenden Altersstufe gehört das sicherlich dazu, dass wir das Schulhaus verlassen und dann den Bogen, den Radius sozusagen immer größer ziehen und so auch den Stadtteil kennenlernen.
Jetzt durfte ich mal einer Aufführung in der Aula beiwohnen von der Theater AG. Es gibt eine sehr aktive Theaterarbeit hier, wo man erstmal denkt, Mensch, wie schaffen die das, so perfekt Theater zu spielen? Ich war unheimlich beeindruckt davon. Und man hat so Klischees im Kopf, dass man denkt, ja, wie sollen diese Kinder das machen? Also wie kriegen sie das hin?
Wir haben Kollegen, die sich mit Theaterarbeit beschäftigen und die über die Gabe und Fähigkeit verfügen, aus unseren Kindern genau das herauszuholen und ihnen damit einen unglaublichen Entwicklungsschritt zu ermöglichen. Nach diesen verschiedenen Theateraufführungen, die wir hier hatten, meistens mit Schülern unserer Werkstufe, haben wir festgestellt, dass einige daraus ein unglaubliches Selbstbewusstsein bezogen haben. Sehr zu unserer Freude, denn das wollen wir ja, dass sie selbstbewusst werden. Und dieses Auftreten vor den Mitschülern, vor den Eltern, vielleicht auch vor Fremden, das so gut vorbereitet ist, dass man sich trotz allem sicher fühlt, schafft einfach einen unglaublichen Entwicklungsschritt. Und die Kollegen, die mit den Schülern arbeiten, um es mal etwas lax zu sagen, die haben es einfach drauf, das aus den Schülern wirklich so herauszuholen. Und darüber sind wir sehr, sehr froh und genießen das auch und freuen uns auf jede weitere Theateraufführung. Ein paar Schritte tiefer könnte man ansetzen, dass wir sowieso in regelmäßigen Abständen fast alle Schüler auf die Bühne bringen. Wir machen ja regelmäßig so, wir nennen das Monatsfeiern, für Schüler und dann auch für die Eltern. Und da führt fast jede Klasse was auf, was aus dem Unterricht kommt, aus den verschiedenen Bereichen. Also die großen Theateraufführungen sind das eine und die kleinen regelmäßigen Aufführungen sind das Hinführen da und eben auch den Schülern zu zeigen, wir gestalten auch ein bestimmtes kulturelles Leben hier bei uns, für uns, mit uns und für uns.
Ja, also ich würde gern da noch ergänzen oder erweitern, da sprechen wir von Jugendlichen. Also eine Antigone kann man nicht mit Zweitklässlern aufführen. Also insofern ist es auch ein langer Weg bis dahin. Und ich sage mal, in anderen Altersstufen fällt das bescheidener aus und ist dann natürlich nicht so spektakulär, wenn die auf der Bühne zum Beispiel Musik machen oder ja eine kleine Geschichte präsentieren oder ein Gedicht oder so. Also dieses regelmäßige Üben ist natürlich auch etwas, was über einen langen Zeitraum dann ja angelegt wird sozusagen.
Nochmal Stichwort helle Hände. Ne? Also nicht nur helle Köpfe, sondern auch helle Hände. Für die Jugendlichen wird es ja insgesamt immer schwieriger, sich in einen Arbeitsmarkt irgendwie zu integrieren. Und gerade, also es ist ein sehr, sehr starker Leistungsdruck da dort. Das wissen die Jugendlichen mittlerweile auch. Und welche Dinge geben Sie Ihren Jugendlichen in dieser Werkstufe konkret an die Hand? Und mit was gehen die dann hier raus?
Wir haben regelmäßig jede Woche 9 Stunden Werkunterricht, montags, mittwochs und freitags, der immer im Nachmittagsbereich liegt und mit einem Mittagessen anfängt, das auch unsere Schüler unter Anleitung einer Hauswirtschaftsmeisterin kochen. Das sind immerhin 80 Essen, das ist Großküchenatmosphäre. Und dann lernen die Jugendlichen viele verschiedene Gewerke kennen, von der Forstwirtschaft über Gartenbau bis Schneidern, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Fahrradwerkstatt, Buchdruck, Papierschöpfen. Ich habe bestimmt was vergessen. Es ist sehr viel. Und wir haben 7 Praktika, die unsere Jugendlichen absolvieren. Also der Trend zu Praktika für Schüler ist ja gewachsen und es gibt da verschiedenste Modelle, um Jugendliche in die Arbeitswelt einzuführen, Berufsschultage, Betriebstage, alles Mögliche. Und wir machen eben so, dass 2-mal im Jahr ein jeweils 3-wöchiges Praktikum stattfindet und diese Praktika sind nach einer bestimmten Ordnung aufgebaut. Es fängt an mit einem Forstpraktikum, 3 Wochen Wald im Oktober, November. Das ist den Kindern und Jugendlichen aus der Mittelstufe vertraut, dass sie im Wald arbeiten. Und dort wird in Absprache mit dem Förster sinnvolle Waldarbeit gemacht, die nicht der Beschäftigung allein dient, sondern dem Wald nutzt. Das geht von Wertasten, Bäume pflanzen, Totholz verbrennen, Hochstände bauen, alles Mögliche. Danach gehen die Jugendlichen 3 Wochen auf einen Bauernhof und arbeiten dort im Stall, pflegen das Gelände, bauen Zäune, setzen Mauern, also auch sinnvolle Arbeit. Danach gehen die Jugendlichen 2 Wochen in die Metallwerkstatt des berufsbildenden Gemeinschaftswerkes, machen da auch wieder sinnvolle Arbeit, nämlich Sachen, die die Schule selbst in Auftrag gibt, Pflanzstäbe, Kleiderständer, Kleiderwagen für unser Foyer,
Basketballzaun.
Basketballzaun, also unser Schulschild, nee, das ist ein bisschen anders entstanden, aber auch in der Metallwerkstatt. So, diese 3 Praktika finden im Klassenverband statt und dann müssen die Jugendlichen los und sich selber Praktikumsplätze suchen und sind dann auch allein im Praktikum. Und auch da gibt es eine bestimmte Ordnung, das ist erst ein Handwerkspraktikum, das ist dann ein Groß- oder Einzelhandelspraktikum, dann ein Sozialpraktikum, stellt ziemlich hohe Anforderungen, und als letztes ein Berufswunschpraktikum, wo die Jugendlichen sich in dem Berufszweig eine Stelle suchen sollen, der sie interessiert, in den sie gehen möchten, und wo sie dann nochmal ganz deutlich erfahren, ist das wirklich was für mich? Oder ist es eigentlich, sitze ich da einem Irrtum auf und ich sollte vielleicht was ganz anderes machen? Wir schätzen die Praktika sehr, da die Jugendlichen danach immer ein Stück gereift zurückkommen oder gereifter, als sie es vorher waren. Und gesehen haben, Mensch, ich bin zwar auf einer Förderschule, aber ich bin eigentlich zu relativ viel in der Lage und ich bin durchaus zu was Nutze. Ganz wichtiges Gefühl. Und das kriegen sie auch gespiegelt. Die sind im Allgemeinen so gut erzogen, dass sie in ihren Praktika eine ausgesprochen gute Figur machen. Und das auch durchhalten. Die sind auch gewohnt, diesen Arbeitstag durchzuhalten, weil sie ja schon 2-mal in der Woche so 8 Stunden haben, wo andere vielleicht eher schlapp machen würden.
Und wenn man jetzt auf 25 Jahre Jean-Paul-Schule zurückblicken kann, dann gibt es ja auch eine ganze Reihe von Absolventen, die also von der 1 bis zur 11, 12, 13 durchgelaufen sind. Ist man mit denen noch im Kontakt? Was ist aus denen geworden? Also was gibt es da für Erfahrungen?
Verschiedene. Wir laden immer zu unseren Festen auch unsere ehemaligen ein. Die kommen in gewisser Anzahl immer. Viele von denen haben mittlerweile einen Beruf, muss man sagen. Wir haben auch Schüler, die von der 1 bis zur 12 bei uns waren, dann ihren Realschulabschluss gemacht haben, dann sogar noch ein Fachabitur draufgesetzt haben und dann in der Ausbildungsstelle sind. Und wir haben eben auch viele Schüler, die in Berufsbildungsmaßnahmen gehen. Dieser Weg steht ihnen ja offen unter bestimmten Voraussetzungen. Und relativ viele lernen Koch, wahrscheinlich, weil es ihnen bei uns in der Küche auch so gut gefällt. Und da haben durchaus einige auch eine Stelle. Nicht alle, muss man auch sagen, aber wir haben durchaus von vielen Rückmeldungen, die ihren Platz gefunden haben. Im ersten oder im zweiten Arbeitsmarkt.
Und wenn man mit diesen ehemaligen Schülern spricht, was spiegeln die? Also wie erinnern die ihre Zeit hier an dieser Schule?
Die meisten wissen, dass ihnen genau diese Schule dazu verholfen hat, dass sie heute da stehen, wo sie sind. Es gibt ja immer so einen Knick, so in der 8., 9. Klasse, da denkt man, warum bin ich auf so einer blöden Schule? Das ist eine Förderschule und ich muss mich eigentlich verstecken. Ich kann das meinen Freunden gar nicht sagen. Daran arbeiten wir, den Schülern zu sagen, okay, sei es jetzt eine Förderschule, das Etikett ist nicht so wichtig wie das, was wirklich passiert und wie das, was hinten rauskommt. Und diejenigen, die das schaffen, sozusagen für sich nutzbar zu machen, dass ihnen der Inhalt der Schule hilft, die kommen hinterher auch fast am besten damit klar und machen ihren Weg noch am ehesten, weil sie zu ihrer Biografie natürlich ganz deutlich stehen. Ich habe das in dem Zeitraum gebraucht, konnte das nutzen und jetzt kann ich damit umgehen. Das ist immer sehr bewegend, wenn man dann so Schüler wieder trifft nach mehreren Jahren und die dann sagen, ja, ich arbeite jetzt da und ich verdiene jetzt auch mein Geld und ich wohne jetzt da und es geht mir eigentlich ganz gut. Und dann bringen sie manchmal auch ihre Kinder mit, die sie dann auch schon haben. Und das ist schon toll, wenn man sieht, Mensch, es hat sich gelohnt. Und es macht ja auch Spaß, muss man einfach sagen. Auch uns macht das Knüpfen von Beziehungen natürlich Spaß, sonst kann man so gar nicht arbeiten.
Ja, es ist ja Voraussetzung dieser ganzen Arbeit so grundsätzlich, ne? Also, dass man ja, in Beziehung bleibt und steht offensichtlich.
Ja.
und das wertvoll findet und eine Qualität findet, auch wenn es schlechte Tage gibt. Ja.
Okay, soweit bis hier. Vielen Dank.
Bitte.